Hallo und herzlich willkommen zu Theofunk, einer weiteren Sendung des Frankfurter Podcasts für islamische Theologie. Heute sind wir im schönen Nikolaiviertel in Berlin, wo wir uns in einem wunderschönen Garten der Alten Münze, wenn mich nicht alles täuscht, mit der Arabistin und Islamwissenschaftlerin und Koranforscherin Angelika Neuwirth unterhalten. Angelika, ich bin besonders froh, dass du die Zeit gefunden hast, mit uns zu sprechen. Und bin wirklich sehr glücklich, dass du Teil unseres Podcasts sein wirst. Herzlich willkommen.
Ja, es ist mir eine Freude, Amina, und eine Überraschung zugleich. Ich soll über das Gebet sprechen.
Genau, ich hatte das Thema noch gar nicht angekündigt, das kannst du aber auch gerne machen. vielleicht sage ich zuerst mal ein paar Worte zu dir. Also dich komplett in deinem wissenschaftlichen Werdegang vorzustellen, würde wahrscheinlich also noch den zeitlichen Rahmen unserer ganzen Sendung möglicherweise sprengen. Aber vielleicht nur ganz kurz. Du hast persische Philosophie studiert, Arabistik studiert, Orientwissenschaften studiert, in Teheran, in Jerusalem, in Göttingen. Hast dann später als Wissenschaftlerin und Professorin in verschiedenen Universitäten geforscht und gelehrt, darunter auch als Professorin für arabische Philosophie in Jordanien, in Amman. Seit 1991, wenn das stimmt, was ich nachgeschaut habe, bist du Professorin für Arabistik in Berlin. Und seit ungefähr 10 Jahren, etwas mehr als 10 Jahren, leitest du neben den anderen Forschungsprojekten, die du geleitet hast, das Corpus Koranicum. Das ist so ein großes Forschungsprojekt, das sich mit einer historisch-kritischen Einordnung des koranischen Textes befasst. Habe ich alles richtig hingekriegt?
Absolut, Amina.
Angelika, bevor wir uns dem konkreten Thema dieser Sendung zuwenden, eine Frage, die wir gerne allen unseren Gesprächspartnerinnen stellen, ganz am Anfang der Sendung. Das ist ja auch eine Hörsendung und es hat viel mit Hören zu tun, natürlich. Was hörst du denn am häufigsten oder vielleicht auch am liebsten?
Was würde ich am liebsten hören, Amina? Also ich komme gerade aus Istanbul und habe dort die Responsorien zwischen verschiedenen Muezzinen gehört und sehr gutiert. Nicht? Dort hört man Aufrufe zum Gebet, die sich gewissermaßen ergänzen. Ja? Also das fand ich gekonnt.
Das sind immer besondere Momente.
Diese Aufrufe zum Gebet sind ja recht lautmächtig und statt gegeneinander anzusingen, haben sie sich immer abgewartet und der Zweite hat dann wiederholt, was die Erste gesagt hat, hinreißend. Das ist, was mir noch im Ohr ist. Leider höre ich das hier gar nicht.
Damit hast du ja praktisch auch eine Überleitung zu dem Thema dieser Sendung geschaffen. Wir reden hier in den letzten Wochen auch mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus der islamischen Theologie, aber auch aus der Islamwissenschaft über das weit gefasste Feld Körper und Islam. Und eine der wichtigsten und sicherlich die bekannteste Körperpraktik, die man mit dem Islam verbindet, ist das tägliche Gebet. Salah oder Salat, im Persischen und Türkischen auch als Namaz bekannt. Nun ist es so, das Gebet bildet eine der 5 Grundsäulen des Islams, das kennt man auch. Und üblicherweise, oder was auch bekannt ist, ist, dass das Gebet 5-mal täglich stattfinden soll. Was mich jetzt interessiert und worüber ich mich gerne mit dir unterhalten würde, ist vielleicht die Begründung dieser Vorschriften. Wo kommen sie denn her? Ja, wo kommt das Gebet her? Wie ist es denn koranisch gefasst?
Ja, Amina, also ganz grob gesprochen kommt es natürlich aus dem, was ich so als meine persönliche Mission ansehe, nämlich die Betonung der Spätantike, einer bestimmten Epoche, die dem Islam unmittelbar vorausgeht, als Herkunftszeit und Herkunftslandschaft dieser Praktiken. Nicht, also ich gehe sogar so weit, die steile These aufzustellen, dass der Islam in der Praxis, noch in der heutigen Praxis, viel von dem reflektiert, was in der in der Zeit, aus der ja auch dann, aus der das Christentum auch hervorgegangen ist, das orthodoxe Judentum ebenfalls, dass der Islam noch viele Züge von dieser ganzen Mentalität trägt, die anderswo verloren gegangen ist. Mhm. Und zwar ist das eben ein Blick auf die Welt, also das Gebet ist ja nur ein Ausdruck einer bestimmten Weltanschauung. Diese enthält einen bestimmten Blick auf die Zeit. Die Zeit ist nicht beliebig verfügbar, sondern die Zeit gliedert sich. Ja, und sie gliedert sich nicht ganz zufällig, sie gliedert sich nach kosmischen Stationen sozusagen. Das Gebet ist ja nur ein Ausdruck, vielleicht der prominenteste Ausdruck eines bestimmten Umgangs mit Zeit, der sich also fundamental von dem der säkularen Gesellschaft unterscheidet, indem man also nicht selber verfügt, sondern bestimmte Zeiten gewissermaßen schon vorgesehen findet für den Austritt aus der Alltagswelt in eine wie immer geachtete andere Welt. Also man verlässt nach der Vorstellung des Islam ja auch, man verlässt im Grunde die Realität zugunsten eines Ihram, also einer geheiligten anderen Realität. Ja, es gibt ja auch im Koran selber die Aufforderung, die man als Beter sprechen soll, bevor man anfängt zu beten, gib mir einen segensreichen Ausgang und einen segensreichen Wiedereingang. Also es wird wirklich als ein Rite de Passage, ist es gemeint, ist das Gebet gemeint, und das ist schon relativ früh im Koran. Nicht? Also diese, man könnte auf deine Frage antworten, woher kommt das? Nichts kommt aus der Wand, Amina.
Das ist klar.
Wir wissen das.
Es gab sprechen wir auch darüber.
Diese Praxis natürlich auch bei anderen Religionen. Nicht? Du kennst hier in der mönchischen Tradition der Christen gibt es eben sogar 7 tägliche Gebete, die auch sehr stark diesen Rite de Passage-Charakter haben. Und im Judentum gibt es 3. Nicht? Und im Islam eben 5. Und das war nicht so furchtbar Neues in seiner Zeit. Aber die Betonung dieses Rite Passage-Charakters, dieses Austritts und Eintritts, die ist, meine ich, ganz spezifisch koranisch. Und ich sehe ja immer den Koran noch als eine Art Spiegel des sukzessiven Durchdringens einer Religion, die ja vorher nicht existierte. Mhm. Mit welchen Mitteln ist das geschehen? Wie kann man sich erklären, dass innerhalb so kurzer Zeit eine neue Religion, die anderen haben viel länger gebraucht, da steht, die offenbar ungeheuer viele Menschen tatsächlich erreicht hat?
Ja. Ne? In relativ kurzer Zeit. Also das ist in der Tat
verglichen
auch eine
mit den Nachbarreligionen. Ne? Ja. Und hinzu kommt noch, Amina, dass sie auch noch bis heute eben diese Vitalität besitzt. Es gab ja noch eine ganze Reihe von rivalisierenden religiösen Strömungen zu der Zeit, die alle inzwischen Geschichte sind. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass dieser Umgang mit Zeit eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und der nämlich tatsächlich dem Gläubigen eine neue Identität geschenkt hat. Nicht? Also ein wichtiger Forscher, der nichts über den Islam sagt, weil er davon angeblich nichts versteht, Guy Strunza, das ist ein, wenn man so will, spätantike Forscher, der spricht davon, dass hier eben eine zivile Religion, also an bestimmte Praktiken mehr oder weniger routinemäßig angelehnte Religion ersetzt wird durch eine kommunitäre, das heißt, wo jeder selber mittun muss und jeder selber auch durch seine Überzeugung bezeugen muss, dass er dazugehört. Das war beispielsweise eben in den sonstigen antiken Religionen, also besonders der römischen, die ja flächendeckend im Nahen Osten zuständig war, nicht der Fall. Nicht? Also ich glaube, dass dieser Umgang mit Zeit dann...
Ganz kurz. Ja? Ja, nur um das einmal zusammenzufassen. Die Tatsache, dass das tägliche Gebet auch heute den Alltag der Muslime so strukturiert, auch also den Tag praktisch, also die Zeit strukturiert, könnte man also auch deuten als, sagen wir mal, als eine Möglichkeit, ja, also sich auch den Zeitstrukturen, die ja seit der Moderne in einer ganz anderen Form uns auch beherrschen, zu entziehen.
Entschieden. Und auch der sozusagen der Okkupation des Körpers durch unsere heutigen zahllosen, zum Teil ja auch entfremdenden Anforderungen. Ja. Nicht? Also mit dem Gebet hat man dann gewissermaßen alles zurück. Nicht? Man verabschiedet sich und tritt wieder ein in die Realität und er tut das im Grunde ja auch ganz ungezwungen. Nicht? Also in der deutschen Sprache ist Gebet etwas, so denkt man an kirchliche Gottesdienste natürlich, oder ja. besondere Frömmigkeit ja, oder ja. herzliche Frömmigkeit. Das ist, ja. gar nicht der, das ist gar nicht gefordert. Was gefordert ist die Bereitschaft, sich jetzt wirklich mal zu verabschieden aus, dem, aus den die Regulaturen des Hier und Jetzt und sich einer anderen, soll ich sagen, einer anderen Ordnung hinzugeben. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das spirituell, das emotional jedes Mal so tief gehen muss. Aber es ist eine Praxis, die mich sehr überzeugt. Ich war kürzlich in Istanbul, wo man ja ungestraft auch als nicht entsprechend gekleidete Person sich also zumindest passiv einfinden kann. Also ich fand es über die Maßen überzeugend, wie arbeitende Frauen und Männer für eine Weile in diesen Prozess eintraten und dann, als er zu Ende war, mit derselben Selbstverständlichkeit wieder in das Arbeitsleben eintraten.
Dann ist es praktisch, man könnte sagen, auch ganz unabhängig von den religiösen Vorschriften. Also entspricht dann irgendwo auch vielleicht tief steckenden humanen Bedürfnissen. Das, nach, also diesen sich unverfügbar machen vielleicht für eine kurze Zeit. Also für,
entschieden.
Ja. Da fällt mir ein Zitat ein, also auch von jemandem, den ich vor einigen Monaten gehört habe, der sinngemäß gesagt hat, ich würde auch beten, wenn es den Koran nicht gäbe.
Ja, also insofern. Das ist, finde ich, sehr einleuchtend. Also das Gebet wird ja im Islam selber, man weiß ja, wie das auf die Menschen gekommen ist. Man sagt, spricht nicht davon, dass Juden und Christen etwas Ähnliches schon entwickelt hatten und was man dann selber in einer etwas rigoroseren, etwas asketischeren Weise zur Regel gemacht hat. Das würde ich als historisch Betrachtende so sehen. Na, man spricht ja davon, dass der Prophet selber bei seiner Himmelsreise nicht etwa die Tora erhalten hat, wie Mose am Sinai. Der bekam für seine Glaubensgemeinde eine geschriebene Steintafel. Das ist also im Islam gar nicht so, sondern man stellt sich vor, dass er mit der Auflage diese Gebete zu vermitteln, also die Gebetspflicht zu vermitteln, wieder zurückgekehrt ist von dieser spirituellen Reise. Und folglich hat das im Grunde den Wert des Grund, also des Rückgrats, wenn man so will, für den Islam, jedenfalls in der Sicht dieser frühen Berichterstatter. Und zwar, man könnte es auch noch mit Jerusalem verbinden, das muss aber nicht sein. Also Jerusalem ist ja der Ort, wo schon nach Salomons Gebet, wesentlich vorher, sich alle Gebete treffen sollten. Nicht? Da gibt es dieses berühmte Tempelweihegebet, nach welchem die Juden, auch wo immer sie sind, ja, dorthin beten sollten. Und diese Vorstellung, dass Jerusalem gewissermaßen die Axis Mundi ist, nicht? Der Ort, wo oben und unten erst zuletzt sich alle treffen, Schöpfung und Auflösung, das wirkt da auch mit. Denn diese Himmelsreise führt ja von Jerusalem dann in die Sphären. Ja. Also das Gebet hat ganz gewiss einen ähnlichen Wert wie die Tora im jüdischen Verständnis. Nur ist es eben keine normative Mitteilung, die da erfolgt, sondern im Grunde ist es eine
performative.
Eine Performance, das würde ich genauso sehen. Ja. Ich würde sagen, es ist eine Orchestrierung auch von bestimmten ästhetischen Praktiken. Man hat den Klang, der ja, man spricht das Gebet ja in einer Kantilene, man vollzieht bestimmte Körperbewegungen, die auch eine Regel folgen, die sozusagen wie ein Tanz dieses Ganze umsetzen in Performance. Also da ist eine andere Erwartungshaltung dahinter als im biblischen Horizont, wo diese Tafeln dann die Normen abgeben. Wir sind einen Schritt weiter, wir sind nämlich jetzt in der Spätantike, wo Ästhetik und vor allem Verbalität, also Gott spricht, Gott handelt eigentlich nicht so sehr mehr, hat früher schon gehandelt, jetzt spricht er und dieses Sprechen Gottes nicht, ist ja im Grunde in der Koranrezitation, die das Gebet einfasst, ist ja präsent und man hat ja auch das Gebet, finde ich nicht unpassend, es gibt heute nicht viel her, weil wir heute mit der Eucharistie nichts mehr verbinden, aber im Grunde in der Zeit kann man davon sprechen, das Gebet hat den Rang und auch eine ähnliche eine ähnliche Vollzugsform wie die Eucharistie. Man nimmt im Grunde nicht jetzt den Leib, sondern Wort, den Wortgewordenen, ja? Also nicht das inkarnierte Wort, sondern das wortgebliebene Wort Gottes zu sich. Mhm. Ja? Und dieses zu sich nehmen ist der feierlichste Akt, auch am Freitags, im Freitagsgebet.
Hier in unserem Kontext, also spezifisch jetzt auch im deutschen sprachlichen Kontext, versteht man unter Gebet zunächst einmal, also das Wort ist ja bereits so stark semantisch aufgeladen und auch verbunden, also mit bestimmten heutigen christlichen Vorstellungen vom Gebet, also eines stillen Gebets, ja, halt, genau. Eben es auch nach innen hin gerichtet ist. In islamischen Zusammenhängen gibt es natürlich auch die stillen Gebete, ja. Die Stoßgebete und so weiter, die Gläubige halt also auch für sich sprechen oder halt eben leise sprechen oder denken. Aber nichtdestotrotz ist dieser körperliche Aspekt eigentlich so stark präsent. Und das ist also ein ganz, ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal. Du hast es jetzt auch ein wenig ziemlich ausführlich kontextualisiert in diese Zeit, also der Spätantike, kommt in diese Zeit dem Körper und den körperlichen Praktiken eine besondere Bedeutung zu?
Ja, absolut. Also es ist ja die Zeit, in der das entsteht, was man heute etwas abwertend Askese nennt. Mhm. Nicht? Also das ist ja häufig, wird das verstanden, als Enthaltsamkeit von bestimmten, Genüssen. Nicht? Aber im Grunde ist Askese ein bestimmtes Verhältnis zum Körper, den man gewissermaßen heranzieht, bestimmte Dinge, also in einer aufrechten Form sozusagen durchs Leben zu gehen und bestimmte Regeln in sich aufzunehmen. Und diese Askese, ich würde sogar sagen, der Islam ist eine sehr weitgehend asketisch geprägte Religion. Dazu gehört natürlich auch das Fasten. Das Fasten ist ja im Grunde eine vergrößerte Version des Gebets, nicht in diesen Stundenabgrenzungen, aber doch in den Intervallen von ganzen tageshellen Tagesläufen ein sich abwenden von der ganz normalen Lebensform stattfindet, das dann am Ende belohnt wird eben durch diese freudige Wiederfindung der Gesellschaft. Nicht? Mhm. Also man spricht ja auch am Ende eben diese Begrüßungsformel am Ende des Gebets, mit der man die Mitbeter wieder sozusagen als irdische Zeitgenossen zur Kenntnis nimmt. So kann man es sehen. Man kann auch die Engel meinen, aber man könnte auch sagen, es ist auch der Wiedereintritt in die Realität. Und so ähnlich ist es eben auch in der vergrößerten Form. Und das ist einmalig, nicht? Das gibt es in keiner anderen Religion, dieser Dimension der gottesdienstlichen Ordnung des Tages. Ja. Also ich finde das ungeheuer eindrucksvoll. Mhm. So weit haben es auch die Christen nicht gebracht. Die haben ja auch ein Fasten, das aber nicht so rigoros ist und auch nicht so, es ist nicht so sehr kosmisch gebunden. Nicht? Es kommt dann nicht so stark darauf an, wann Ende, wann Anfang. Und es wird auch nicht so gefeiert. Ja. Und das geht ja schon auf den Koran zurück.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Im Koran sind diejenigen Verse, die sich mit Gebet, also in dieser Form befassen, tatsächlich sehr stark an Zeitvorstellungen gebunden. Also es gibt ein Gebet des Morgens, des Abends, Isha, und dann gibt es ein Gebet der Mitte. Ja, also da ist bereits auch eine Zeitstruktur schon vorgegeben.
Ach so, wie reflektiert der Koran nicht? Also man kann beim Koran so wenig wie man sagen kann, was da steht, ist wörtlich so gewesen. So wenig kann man sagen, was da nicht steht, ist nicht so gewesen. Mhm. Nicht, also der Koran ist kein Lehrbuch. Mhm. Insofern, wenn da keine 5 Gebete mit Nummer 5 nummerierterweise auftreten, heißt das nicht, dass die nicht gab. Ich habe durchaus, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es die gegeben hat. Mhm. Ja. Mhm. Allein die Tatsache, dass der Prophet nachts diese visionäre Reise angetreten hat, die er ja im Anschluss an ein Gebet angetreten haben muss, nicht? Setzt ja auch noch ein Nachtgebet und dann ist oft von Vigilien die Rede. Also es kann durchaus sein, dass alle 5 schon da waren. Es war auch der Ramadan schon da und der ist ja in deutlicher Form da auch als Anordnung vorhanden. Wobei natürlich dieses Fest, also das anschließende Festbegehen im Koran nicht erwähnt wird. Aber man muss auch nicht aus der Nichterwähnung schließen, dass das nicht so war.
Dass warum sollen die nicht wurde,
schon damals nach dem langen Fasten eine entsprechende Festivität?
Ja, natürlich. Die 5 Gebete oder die Zahl 5 ist ja festgelegt worden im Sinne einer normativen Anordnung, sozusagen auch später in den späteren theologischen Ausarbeitungen. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sie sich natürlich auf etwas bezogen haben, was ja bereits praktiziert worden ist.
Ja, ich denke es fast nicht.
Oder haben wir andere Hinweise darauf, woher diese Zahl 5 herkommt?
Nein, nein. Aber Amina, ist es so wichtig? Ich frage mich, also 3 davon sind ja kosmisch eindeutig. Nicht Mittag kannst du selber kontrollieren. Du kannst auch Morgengebet kannst du auch selber terminieren, wenn du willst. Und Sonnenuntergang ist auch eindeutig. Die beiden weiteren sind, die sind vielleicht, ich weiß nicht, ohne dass da nun kosmisch sich furchtbar viel tut, dazu gekommen. Aber ich finde das gar nicht so wichtig. Ich finde wichtig, dass offenbar alle 5 schon auf sehr frühe Zeit zurückgehen und alle 5 eben dieses Introit und Exit. Ne? Also das haben wir in Sure 17. Sure 17 ist ja die Sure, wo eben von der visionären Reise des Propheten die Rede ist und wo eben auch im Grunde seine visionäre Reise im Grunde verglichen wird mit Moses Empfang der Tora. Nicht? Also die Tradition hat hinterher gesagt, das war im Himmel. Das ist relativ irrelevant, dass damals sozusagen das Gebet muss damals in dieser Form eines Rite Passage, das wird nämlich da auch expliziert, muss damals verpflichtend gemacht worden sein. Mhm. Und ich meine, es hat natürlich schon vor dem Islam auch wohl bei den paganen Arabern, das weiß man nicht so, dies und jene gegeben. Aber im Grunde ist die Formung und diese überzeugende Festmachung an den kosmischen Zeiten, die ist, finde ich, gut islamisch.
Ja. Das ist auch sehr einleuchtend. Nun ist das Gebet eine der 5 bekannten Säulen des Islams. Die anderen 4 sind auch ziemlich stark performativ geprägt. Also nur eine der 5 Glauben und der 5 Säulen des Islams bezieht sich in der Tat auf Glaube, nämlich das Glaubenszeugnis.
Ja,
also genau. Glauben an Gott und an die Prophetie. Die anderen 4 Säulen sind ziemlich stark praxisorientiert.
Absolut, absolut. Also die Pilgerfahrt ist ja wieder ein Paradebeispiel für eine Askese. Ich würde jetzt wieder mit Askese arbeiten, also nicht in dem Sinne von Enthaltsamkeit, sondern von Disziplinierung und sozusagen Regulierung des Körpers, wo ja wahnsinnig viel verlangt wird.
Ja,
also auch ohne, dass man da genau weiß, warum mache ich das. Es ist eben so. Also da wird jetzt keine sentimentale Begründung dafür abgegeben, sondern es ist so, weil es eben schon von Abraham so eingeführt worden ist. Also das finde ich auch ein wichtiges Zeichen dieser asketischen Grundhaltung. Und ich bin muslimische Freunde, manchmal als ältere Person wird man ja manchmal gefragt, was können wir denn eigentlich tun, um modern zu werden? Ich sage immer, ihr seid doch schon modern. Ihr braucht nicht modern zu werden. Ihr müsst nur eure Modernität so formulieren können, dass sie im Grunde als eine Lebensweise sich ausweist, die neben den anderen Lebensweisen genauso ihre Berechtigung hat. Wo steht denn geschrieben, dass alle das sozusagen darauf verzichten sollen? Ich finde nicht, dass jeder darauf abheben muss, aber dass alle darauf verzichten wollen, finde ich in keiner Weise überzeugend. Ja? Wir müssen einfach zu einem gewissen Inklusivismus finden und es gibt eben, ich finde gerade, wenn man das durchhält, ist das ja auch eine immense sozusagen Erhöhung des Eigenwertes.
Und was dabei auch vergessen wird, also sehr häufig, also bei diesen Forderungen nach einer wenn man so will, Modernisierung des islamischen Körpers, ist natürlich, dass unsere Vorstellungen von dem, wie zeitliche Abläufe sind, also dass unser sich unterwerfen sozusagen, also auch den Zeitstrukturen, die ja geschaffen wurden, neu, auch durch neue Verständnisse von Temporalität und so weiter, genauso kontingente Entwicklungen sind, genau. Und in sich selbst jetzt keinen essentiellen Wert an sich
Das würde darstellen. Ich ganz genauso sehen, ja. Mhm. Das würde ich genau, aber Sie sind eben ein sozusagen anstößig, wenn ich es mal so sagen darf, dass man eigentlich gehalten ist, darüber nachzudenken. Während diese Gleichgültigkeit, dieses Nonchalance, ich nenne es La Mubalatia, ja, das würde ich gleichgültig in den Tag reinleben und sich selber alle Regeln setzen, das ist nichts, was unbedingt zum Nachdenken anreizt, weil es im Grunde ja keine Form hat. Mhm. Also was beim Islam auch so anstößig in Anführungsstrichen ist, ist eben diese Kantigkeit, dass es da bestimmte Prävalenzen der Form gibt, die woanders nicht da sind, da braucht man auch nicht drüber nachzudenken. Das heißt, da hat sich nun in diesen 1400 Jahren, die der Islam existiert, doch allerhand sozusagen schon abgelagert an religiöser Erfahrung, die ja dann auch in der, das sollte man vielleicht auch sagen, nicht, die in der Dichtung ja wer Dichtung lesen konnte, jetzt in der leider durch die Schriftreform ist die osmanische Dichtung nicht mehr lesbar, nicht? Und ja, die persische ist im Moment auch nicht so en vogue. Ja? Aber ich meine, in dieser Dichtung schlägt sich ja im Grunde nicht der Koran nieder und nicht die Gesetzmäßigkeit, sondern es schlägt sich im Grunde die Erfahrung der Gläubigen durch die Jahrhunderte mit dieser Art zu leben nieder. Nicht? Und ob unsere nun wirklich im Moment ihren Höhepunkt hat, also unsere in Anführungsstrichen, wage ich doch zu bezweifeln.
Ja, könnte es auch damit zusammenhängen, dass gerade diese performativen Aspekte des Islams, die ja halt so stark sind, also die ja so auch sich natürlich wie auch sonst ja, in dem menschlichen Körper ausdrücken, so sichtbar sind. Anders als möglicherweise sag ich mal, stille Gebete von Christen, jetzt in unserer mehrheitlich natürlich christlich geprägten deutschen Gesellschaft. Und das ist auch, dass diese verstärkte Sichtbarkeit sozusagen und das Performative vielleicht auch das ist, womit man heutzutage hier schlecht umgehen kann und daher auch die Konflikte, wie beispielsweise Gebete in der Schule oder am Arbeitsplatz und so weiter, die jetzt im Moment, also so wie es aussieht, auch an vielen Orten vom Staat teilweise oder zumindest halt eben auch behördlich irgendwie kontrolliert werden. Zumindest werden Versuche unternommen, sie zu reglementieren. Meistens natürlich im Sinne einer Unterdrückung oder Abschaffung.
Ja, die werden natürlich momentan als Zeichen einer Ideologie verstanden, die man nicht versteht. Nicht? Ja. Also im Grunde ist ja die eine wie die andere Version so ideologisiert, dass eben die Mehrheitsgesellschaft in ihrer ideologischen Verfasstheit eine Anti-Islamizität drin hat. Und das sogar eben in islamischen Ländern, also in sogenannten islamischen Ländern, ja, wo im Übrigen Muslime damit also relativ gelassen umgehen. Aber ich glaube, dass man da pras pro toto nimmt. Man ärgert sich über die Vitalität dieser anders, vermeintlich so anderen Kultur.
Ja, Angelika, vielen herzlichen Dank also für dieses tolle und faszinierende Gespräch und für diese sehr, sehr dichte und doch reichhaltige Perspektive auf das muslimische Gebet. Ich bin noch, um das noch einmal zu sagen, sehr glücklich, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Gespräch mit mir zu führen und jetzt nach dem Gespräch umso glücklicher. Vielen herzlichen Dank. Und an unsere Zuhörer, ihr findet uns und im Internet und in sozialen Netzwerken unter Theofunk. Wir freuen uns immer, wenn ihr reinklickt und hineinhört. Und bis zur nächsten Sendung sage ich alles Gute, bleibt gut und hört gut.